Die vielen guten Gedanken. Und auch für dein Bemühen, das rauszufiltern und immer wieder. Also ich glaube, du hast auch viele Entscheidungen treffen müssen, wo du weitermachst, wo nicht. Und ich glaube, ich darf auch sagen, dass du für andere Fragen offen bist, auch nachher noch, wenn jetzt nicht in der Fragerunde oder wenn noch was auftaucht. Genau, wir haben die Fragen, die aus der Gemeinde gestellt wurden. Die erste Frage, die ich dir oder euch, danke dir Markus, gern stellen möchte, ist ja im Prinzip genau das Thema der Predigt. Vielleicht kannst du da einfach noch mal kurz was Zusammenfassendes sagen, nämlich wie kann die Liebe Gottes und der leidvolle Zustand dieser Welt in Einklang gebracht werden? Ist vielleicht auch schon beantwortet worden, aber vielleicht sagst du auch noch mal was dazu.
Wie viele Fragen gibt es denn insgesamt? Was muss man grob?
6.
Okay, also ihr könnt noch stellen, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich würde die Frage ein. Hallo? Schnock. Jetzt? Ich sitze auf meinem Zen. Die Verbindung zum Sender unterbrochen ist nicht gut.
Jesus, wir bitten dich auch jetzt,
Heiliger Geist,
dass die Verbindung zu dir, dem Sender, nicht unterbrochen ist, sondern dass du wirklich
Weisheit gibst bei der Beantwortung der Fragen.
Markus und mir.
Dankeschön. So,
soll ich drüber
gehen, oder wie? Jetzt hätte ich ihm den komfortablen Stuhl gegeben. So. Jetzt ist es besser. Okay, also die Frage würde ich tatsächlich auslassen, weil ich denke, dass diese Frage doch durch die Predigt hoffentlich schon gut beantwortet ist, oder? Also ich denke schon, oder? Wenn nicht, dann können wir da nochmal auf mich zukommen, müssen wir mal vertiefen. Aber ich glaube, die Frage wurde, glaube ich, die
Predigt. Oder sonst die Predigt im Nachhinein nochmal anhören.
Genau.
Ich glaube, das war auch sehr viel, um das auf einmal zu erfassen.
Klar, kann es gut sein. Oder willst du was ergänzend dazu sagen?
Also ich meine auch, dass es in der Predigt ganz gut rübergekommen ist. Aber wenn der oder diejenige, die gefragt hat, vielleicht es noch persönlicher stellen möchte, gibt es auch die Möglichkeit, das noch direkter persönlich zu stellen. Ja.
Genau, man kann es ja nochmal direkter. Mhm.
Eine Frage, die in etwa in eine gleiche Richtung geht, aber jetzt auch während der letzten Minuten noch quasi Likes bekommen hat. Die Frage, auch wenn wir beten, geht nicht alles gut aus, selbst wenn wir in der Bibel oft von Heilung und Befreiung lesen. Wie denkt ihr darüber?
Das ist jetzt natürlich wieder die Frage nach, warum heilt Gott manchmal, warum heilt Gott manchmal nicht? Also das ist schon, da könnte man eine ganze eigene Predigt mitfüllen mit diesem Aspekt, mit diesen Gedanken. Das ist super schwierig, das jetzt schnell zu beantworten. Willst du kurz was dazu, oder willst du was, fällt dir spontan was dazu ein? Also das ist ein Riesenthema, das ist klar. Aber eine gute Frage, klar, eine berechtigte Frage, aber ein Riesenthema.
Ja, also unser Leben läuft nicht so, wie wir oft denken, dass es laufen müsste. Wir sind nicht Gott hier auf der Welt, wir sind Geschöpfe irgendwo. Und das Erschreckende oder auch das Gute ist eigentlich zu wissen, jedes Leben hier auf der Erde endet. Also ob du jetzt in Reichtum und in Gesundheit bis ins hohe Alter, auch das wird enden. Und auch in Leid und wenn man jung stirbt, auch das wird enden. Und für mich persönlich habe ich einfach erkannt, also dass in unserem Herzen irgendwie so eine Ewigkeit drin ist und dass das, obwohl ich total gerne lebe, aber dass das, was hier ist, nicht alles ist.
Also das ist richtig. Die Frage, das ist super, vielen Dank, Markus. Ich bin froh, dass du an meiner Seite bist. Wir haben diese Perspektive nur auf dieses Leben. Und wenn es heißt, wenn etwas nicht gut ausgeht, das ist ja auch die Frage, was für eine Perspektive habe ich? Ich habe es oft schon gesagt, ich sage es nur ganz kurz, mein Bruder ist ja auch an Krebs gestorben. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir haben gebetet, er ist trotzdem gestorben, das ganze Ding ist nicht gut ausgegangen. Das wäre menschlich ehrlich. Aber ich weiß, dass er sein Leben Jesus gegeben hat in seinen letzten Tagen. Ich weiß, dass er seinen Frieden mit Gott gemacht hat und ich weiß, dass er bei Gott ist und ich weiß, dass ich ihn eines Tages wiedersehe. Das heißt, meine Perspektive ist eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Und Gott kann heilen, aber wenn Gott heilt, dann ist das immer ein Wunder. Also es ist nicht so, dass Gott ständig typisch, dann wäre es ja kein Wunder mehr. Also wenn Gott heilt, ist es immer ein Wunder und ist immer was Besonderes. Es ist immer ein Gnadengeschenk von Gott. Das ist immer, außergewöhnlich. Und manchmal tut es Gott, dass er auf dieser Welt, auf dieser Erde tatsächlich noch heilt. Es gibt heutzutage immer noch Wunderheilungen, genau wie sie früher waren, das gibt es. Aber ganz oft macht es Gott halt auch nicht. Und dann ist aber, die, wie ich auch gesagt habe, die vollständige Wiederherstellung gibt es dann. Also am Ende wird alles gut, tatsächlich. Und manchmal wird es halt erst gut, wenn wir dann gläubig sterben und bei Gott sind. Und dann werden wir das genau bekommen, was hier steht. Kein Schmerz, kein Not, kein Leiden. Und ich weiß, es ist anders, wenn jetzt mein Bruder mit 50 an Krebs stirbt oder wenn zum Beispiel ein kleines Kind stirbt. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das sind auch die Situationen, wo mir es ganz besonders schwer fällt, damit auch umzugehen und klarzukommen. Wenn ein kleines Kind stirbt, was sein ganzes Leben noch vor sich gehabt hätte, dann kann ich damit nicht so gut umgehen oder so gut abschließen, wie es bei meinem Bruder gewesen ist. Das ist furchtbar. Und da wird Gott eines Tages auch fragen, wenn man im Himmel sagt, warum war das so? Das kann man nicht beantworten. Das finde ich schlimm und furchtbar. Aber auch da, und das ist manchmal, aber auch da habe ich zumindest noch den Trost zu wissen, auch wenn mein Kind ganz, ganz klein stirbt, auch dann weiß ich, es geht ihm gut, weil da, wo es jetzt ist, hat es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit. Und ich sehe es eines Tages wieder. Ich habe das Buch gelesen, ich komme gleich zum Ende, ich habe das Buch gelesen, Den Himmel gibt es echt, und ich finde es ein super ermutigendes Buch, weil dieser Junge, der dann stirbt und im Himmel ist, da ist es so, dass Gottes Gebet der Eltern erhört und dass dieser Junge wieder lebendig wird. Aber was ich bezeichnend finde, ist, dass wie dieser Junge berichtet hat, hat Gott ihn im Himmel gefragt, willst du zurück zu deinen Eltern oder willst du bei mir bleiben? Und der Junge hat gesagt, ich will hier bleiben. Ich will hier bleiben. Es ist so schön hier im Himmel. Gott, er hat gesagt, Jesus, ich will hier bleiben. Und Gott hat sich dann in diesem Fall entschieden, ich beantworte das Gebet der Eltern und ich schicke dich zurück. Und manchmal entscheidet da Gott anders. Aber dieser Junge, der sagt, wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre lieber hier geblieben. Ich finde, das ist eine Hoffnung, dass ich dann wissen kann, für mich ist es schlimm und ich habe da Schmerz und Wunden, wenn dieses Kind stirbt, aber diesem Kind geht es gut. Ihm könnte es nicht besser gehen und ich darf es eines Tages wiedersehen. Und ich will nicht, dass es wie ein billiger Trost wirkt, aber es ist schwierig, wenn man in so einer Situation ist. Aber wenn wir diese Hoffnung nicht haben, ich meine, oder?
Also für mein Leben kann ich sagen, dass Situationen, die ich mir so nie gewünscht hätte und die wirklich schmerzhaft waren, dass die mich viel mehr verändert haben als 100 gute Jahre, die ich noch nie hatte. Aber es, allein auch, dass ich angefangen habe, nach Gott zu fragen, das auch im Zusammenhang, als mein Vater früh starb. Ich war damals mit 14 von der Kirche weggegangen, weil mir alles irgendwie nur einfach nicht echt war. Und als mein Vater dann gestorben war, als ich 18, 19 war, fing ich an, einfach nachzufragen, wozu lebe ich einfach? Wozu kaufe ich Brötchen, wenn ich morgens wieder hungrig bin? Wozu überhaupt alt werden, wenn es dann eh alles aufhört? Und ja, das war ein Prozess. Und ich denke, manchmal ist auch das Leid von Menschen, hat auch Auswirkungen in ganze Familien rein. Und ich glaube, Gottes Hauptziel ist wirklich, dass die Menschen für die Ewigkeit, dass die diesen Siegeskranz, diesen Schritt über die Ziellinie schaffen. Und dann ist manchmal fast egal, ob jemand ein langes oder ein kurzes Leben hat.
Ich bin jetzt einfach so frei und würde das gerne noch ergänzen oder bekräftigen,
gerne.
Weil das, das, was du gesagt hast, das Buch, das war ja auch unsere Kleingruppe zu Zeiten, als es noch Kleingruppen gab. Und das ging mir damals tatsächlich auch so, dass das meine Perspektive so geöffnet hat in Richtung Ewigkeit. Und ich hänge sehr an diesem Leben, weil ich sehr privilegiert bin, weil ich es sehr, sehr gut habe. Das können nicht viele Christen auf dieser Welt von sich behaupten. Und deswegen fiel mir das auch lange Zeit extrem schwer, mir das so vorzustellen. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber manchmal hilft einem sowas, wie so dieser Bericht zum Beispiel in diesem Buch, so über den Tellerrand hinweg zu gucken. Und auch jetzt durch die Corona-Zeit habe ich einfach gemerkt, ist das Ganze viel mehr in mein Denken und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so gekommen, dieses, was es eigentlich noch alles gibt, als das, was man sieht und welche Bedeutung das hat, dass das irgendwie mehr ins Bewusstsein dringt. Was glaube ich, in der akuten Situation jetzt nicht so der extrem große Trost ist. Ich glaube, sowas muss dann einfach auch wachsen. Wir haben zwei Fragen, die aus meiner Sicht recht ähnlich sind, nämlich wie bleibe ich an Gott dran, wenn ich das Leid nicht verstehe und jemand anders fragt, woher soll der Mensch Hoffnung schöpfen, wenn alles ausweglos erscheint?
Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ich würde die erste nehmen, kannst du gleich die zweite. Also wie bleibe ich an Gott dran? Nochmal, bitte die erste Frage.
Wie bleibe ich an Gott dran, wenn ich das Leid nicht verstehe?
Okay, also da würde ich jetzt rückfragen, das Leid im Leben anderer oder das Leid in meinem eigenen Leben? Weil das ist ein Unterschied, glaube ich, wie man die Frage dann beantwortet. Wie bleibe ich an Gott dran, wenn ich das Leid im Leben anderer nicht verstehe? Vielleicht zuerst. Also ich finde, da ist dieser Poetry Slam, den wir gehört haben, sehr bezeichnend, oder das, was wir auch mit Mutter Teresa. Sie hat das Leid nicht verstanden und sie blieb an Gott dran, indem sie gesagt hat, Gott, dann gebrauche mich, diesem Leid zu begegnen. Dann gebrauche mich, Gott, dieses Leid zu lindern. Gib mir Weisheit, Hoffnung, gib mir Perspektiven, wie ich diesem Leid begegnen kann. Also ich glaube, wenn wir das Leid im Leben anderer Menschen nicht verstehen, dann ist wirklich dran zu fragen, zu sagen, Gott, gebrauche mich. Gebrauche mich in dieser Leitsituation. Und da möchte ich auch echt ermutigen, wenn Menschen sind, die durch Leid hindurchgehen, holt euch Unterstützung. Geht da nicht alleine durch. Ihr dürft bei uns in der Gemeindeleitung, ruft uns an, dass wir vorbeikommen, dass wir mit euch beten, dass wir mit euch wirklich durchgehen. Das ist mit Corona alles kompliziert, ich weiß, aber das darf man nicht wegen Corona auslassen, sondern da ist wirklich wichtig, nicht alleine durch dieses Leid zu gehen, sondern dir wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen und zu sagen, ich brauche jemand, der mich da jetzt begleitet. So, und wie ist das, wenn ich das Leid im Leben, in meinem eigenen Leben nicht verstehe, habe ich eigentlich auch fast schon beantwortet. Gell? Also, ich habe ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich mit dem umgehe, was mir passiert. Und jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, entweder bringt es mich von Gott weg oder es bringt mich näher zu Gott hin. Diese Entscheidung habe ich immer. Und ich kann in meinem Leid entscheiden, platt gesagt, auf Gott sauer zu sein und ihm, wie es bei die Freunde vom Hiob gesagt haben, fluch Gott und stirb. Das wäre das Weiseste, was du tun könntest. Oder zu sagen, ich klammer mich noch fester an Gott fest. Und ich gehe zu ihm hin und sage, Gott, ich brauche dich. Diese Zusagen, die in der Bibel stehen, du lässt mich nicht alleine, du lässt mich nicht im Stich. Ich gehe diese Dinge durch, ich druck die aus, ich hefte sie mir an den Spiegel, ich lese die jeden Tag. Und dann, wenn ich Zweifel habe und wenn das weggibt, ja, ich fühle es nicht, dass du da bist, Gott. Ich fühle mich alleine in meinem Leid, ich verstehe mein Leid nicht. Dann will ich es wieder laut lesen und sagen, aber doch, du bist doch bei mir und du bist doch da. Und von ihm einfach auch Weisheit zu erbitten. Ich glaube nicht, dass er uns alles offenbart, aber dass er schon auch manche Dinge offenbaren wird. Sagen, Gott, gib mir Weisheit da, wo ich nicht verstehe. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, wenn ich nicht verstehe, will ich trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint und trotzdem es glauben. Das sagt sich leicht, aber ich glaube, ich habe das gestern gespielt, es gibt auch noch eine Frage, die in so eine Richtung geht, deswegen soll es hier mal.
Ja, mir fiel gerade noch der Petrus ein, wo Jesus zu ihm sagt, willst du mich jetzt auch noch verlassen oder so? Und der Petrus sagt dann, du allein hast Worte des ewigen Lebens, wohin sollten wir gehen, wenn es dich nicht gibt? Ich hatte auch den Prozess, wenn es Gott nicht gibt oder wenn ich Gott ablehne, was bleibt mir dann übrig in meinem Leid? Absolut nur Hoffnungslosigkeit. Und die Maria Brehan sagt immer, in so Leitsituationen, du musst dich entscheiden, wirst du dran besser oder bitter? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, unser Herz zu bewahren, dass wir nicht bitter werden. Und Gott hat uns auch eine wunderbare, riesige Zusage gemacht. Er sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten werden. Das ist so ein Segen mit Tarnkappe. Manchmal weiß man überhaupt gar nicht, was da eigentlich draus werden soll. Aber es ist spannend.
Oh, sehr gute Antwort.
Dann darf ich dir noch die Frage stellen, woher soll der Mensch dann Hoffnung schöpfen, wenn alles ausweglos scheint?
Wir haben prinzipiell jederzeit die Möglichkeit, unser Leben zu beenden, von jetzt auf gleich. Also ich brauche Hoffnung, um überhaupt weiter zu leben. Und ich glaube, in uns ist auch was drin, was leben möchte eigentlich. Und diese Suche muss jeder Mensch selber angehen. Gott kann man nicht vererben. Es gibt keine Enkel, die den Glauben vererbt kriegen oder die durch Mitgliedschaft irgendwo diesen Glauben haben. Diesen Prozess muss sich jeder aussetzen und jeder muss den Weg gehen und nach dieser Wahrheit suchen. Und ich bin überzeugt, wenn jemand den Weg mit echtem Herzen geht, er wird an Jesus Christus nicht vorbeikommen.
Dann möchte ich gerne ergänzen. Vielleicht beantworten wir beide immer alle Fragen vielleicht. Aber das ist immer, das stimmt, was du gesagt hast. Also ich glaube, dass es mit Gott immer einen Ausweg gibt. Und manchmal vielleicht erst am Ende der Zeit. Aber mit Gott gibt es ja immer Auswege, gibt es immer eine Perspektive. Jesus sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Aber die Frage ist immer, was mache ich denn damit? Und ich würde es halt rückfragen, warum? Warum empfindest du, dass deine Situation auswegslos ist? Ich glaube, da braucht es auch ganz oft Perspektivveränderung. Oder mit welcher Perspektive gucke ich was an? Ich muss Kaleb und Josua, denn in ihnen lebte ein anderer Geist. Die anderen Kundschafter haben gesagt, es ist auswegslos, wir sind in der Wüste, wir werden in der Wüste sterben und das Land können wir auch nicht einnehmen, weil da sind Riesen drin, es geht nicht weiter, wir haben völlig auswegslose Situation. In Kaleb und Josua lebte ein anderer Geist und sie hatten eine andere Perspektive, haben gesagt, nein, Gott hat uns das Land gegeben und wir vertrauen, dass es mit Gott möglich ist. Und ich glaube, dass in so einer Situation braucht es Perspektivveränderung, zu sagen, ja, das ist meine Perspektive, aber nicht jede Perspektive, die man hat, ist die Wahrheit. Ganz oft glauben wir Lügen vom Feind, des Teufels, glauben wir den Umständen mehr. Aber Jesus ist das Auge im Sturm. Da braucht es Veränderung, es braucht Perspektivwechsel und Perspektivveränderung. Und praktisch gesagt würde ich sagen, es braucht Menschen, die begleiten, die dir andere Perspektiven zeigen und sagen, nein, das sind dunkle Gedankenwolken. Ich möchte dir andere Gedanken geben, die einem helfen, diese Perspektive zu verändern. Und dass man zu Gott kommt und sagt, verändere mich, verändere meine Perspektive. Mit Gott haben wir immer einen Ausweg, immer. Aber wir müssen uns darauf einlassen, mit dem, was er mit uns machen möchte. Da bin ich überzeugt von, auch wenn es manchmal in meiner Situation auch hart klingen kann, aber es braucht eine Perspektivveränderung.
Welcher Teenager hat nicht, nachdem die erste Liebe zerbrochen ist, gedacht, die Welt muss aufhören, sich zu drehen. Es gibt kein Weiter irgendwie. Und auch wenn wir hinfallen, irgendwie, das gehört Mut dazu, irgendwie wieder aufzustehen und auch einatmen, ausatmen. Und ja.
Wenn man mit seinen Kindern, zur Ergänzung, wenn man mit seinen Kindern unterwegs ist und länger einen Spaziergang macht, dann kommt irgendwann die Situation, wo das Kind sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann sagt er, doch, du kannst noch, ich glaube, du kannst noch. Und wenn das Kind wirklich nicht mehr kann, dann trage ich es halt heim. Ich glaube, mit Gott gibt es, er sagt, du kannst noch. Und wenn es nicht mehr geht, dann trägt er uns. Und es gibt Situationen, da mögen wir das so nicht empfinden. Aber nur weil ich das nicht empfinde oder nicht spüre, weil die Lasten so groß sind, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem da ist und nicht trotzdem stimmt. Und da brauchst du Perspektivveränderung.
Ich will gerade nochmal, was Daniel gerade sagte, mit dann trägt er uns heim. Ich weiß nicht, ob ihr das, diese Spuren im Sand schon mal gehört habt. So, also auch sagt, hey Gott, wo mir so schlecht ging, sieht so die Spur, wo er gelaufen ist am Strand, da hast du mich verlassen, ich sehe nur noch einen Fußtritt oder so. Und Gott sagt dann, ja, das war da habe ich dich getragen oder so,
ja. Ja.
Also noch eine ergänzende Frage von mir gerade, was du auch gesagt hast, Daniel, da spukt mir dieser Vers im Kopf rum, der mal Jahreslosung war, dass dieses Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wo ich mich gerade frage, also passt das in dem Zusammenhang, möchte ich auch als Frage zurückgeben, dass ja nicht nur wir drum ringen oder unsere Mitmenschen, sondern auch Jesus.
Das ist interessant, dass du sagst, ich habe gestern mit meiner Schwester eine ganz lange Unterhaltung gehabt, die auch gesagt hat, Mensch, es gibt Situationen, also sie hat gesagt, ich kann es nicht von mir sagen, dass es nicht Situationen kommen, an denen ich nicht zweifeln werde. Und dann habe ich genau das in dem Zusammenhang gesagt, Gott, Jesus selbst sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, das ist so ermutigend und so wichtig, weil wir alle kommen in Situationen. Als Teenie ist man manchmal so, war ich so wie Petrus. Ich werde dich nie verlassen, Gott, egal was in meinem Leben passiert, ich werde immer volle Kanne für dich unterwegs sein. Aber heute muss ich sagen, ja, weiß ich das denn letztendlich? Ich kann sagen, ich wünsche es mir, Gott nie zu verlassen. Ich wünsche es mir, immer an Gott dran zu bleiben. Gott, hilf mir, wenn ich schwach bin. Wie der Hauptmann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber wenn meine Frau und meine Kinder alle sterben würden, ich kann doch das nicht sagen, so leicht, weil ich gar nicht bleibe trotzdem an Gott, weil ich nicht weiß, wie es wäre, wenn es mich wirklich so treffen würde. Aber dann ist genau diese Ermutigung da, dass er sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus hat volle Kanne versagt. Er hat gesagt, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Jesus sagt, alle werden mich verraten, alle werden mich verleugnen, alle werden an mir zweifeln. Das waren die, die an Jesus so nah dran waren, wie man nur dran sein konnte. Die haben gesehen, wie Lazarus aus dem Grab rausgehüpft ist. Und die sagen, und trotzdem sagt Jesus, ihr werdet an mir zweifeln. Wie kann man zweifeln, wenn man diese Wunder gesehen hat? Könnte man so denken, gell? Wie oft tut er heute Wunder in meinem Leben und morgen zweifle ich an ihm? Also, und da ist genau dieser Punkt, zu sagen, Jesus hat letztlich Petrus gefragt, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb. Und ich glaube, wenn alles andere versagt, wenn mein Glaube versagt, wenn ich schwach bin, das letztlich auf mein Herz ankommt, habe ich Gott trotzdem lieb. Und wenn ich Gott lieb habe, dann wird er mir vergeben, wird er beten, dass mein Glaube nicht aufhört und er wird mir einen neuen Auftrag geben. Beantwortet ist das?
Danke. Also ich entschuldige mich, wenn die Fragen vielleicht nicht in der super Reihenfolge jetzt sind. Also ich tue mich auch ein bisschen schwer, das so zu sortieren und im Gespräch kommen wir vom einen zum anderen und wieder zurück. Die nächste Frage ist, wie kann mein Vertrauen zu Gott auch im Leid wachsen? Was kann mir dabei helfen?
Dranbleiben. Nicht aufgeben, weitermachen. Und in der Zeit braucht man auch andere Menschen, die, wenn man selber nicht mehr glauben kann, dass die für einen glauben, dass die für einen beten, dass die. Es gibt Phasen, wo man nichts mehr fühlt, wo man nichts mehr glauben kann, wo selbst alles, was einem bisher so logisch war, plötzlich wie in Asche ist, irgendwie abgebrannt, da ist nichts mehr da. Und die Zeit gilt es zu überbrücken, aber ich glaube auch wirklich, auch, dass Jesus da für uns betet und auch Menschen brauchen wir in der Zeit, die uns einfach begleiten und Mut machen. Ja.
Und ich glaube, sich immer wieder daran zu erinnern, was hat Gott in der Vergangenheit in meinem Leben getan. David hat vor Goliath gesagt, beim Bären war Gott bei mir, beim Löwen war Gott bei mir und deswegen wird er bei Goliath auch bei mir sein. Das finde ich so ermutigend. Und manchmal kommt eine Situation, wo wir denken, da steht Goliath vor mir. Aber dann zu sagen, aber da war Gott bei mir, da war Gott bei mir, da war Gott bei mir. Und ich glaube, wenn es die Bibelstelle gibt, die uns sagt, und Seele, vergiss nicht, was Gott ist, wie wenn dir jemand im Kragen packt, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Das heißt, wir neigen dazu, zu vergessen. Und da ist es wichtig, zu erinnern und zu sagen, nein, es tut ja auch der Feind uns Lügen ein, flüstern, wo wir sagen, nein, das stimmt nicht. Gott ist da. Nein, das stimmt nicht. Gott hat mir in der Vergangenheit geholfen, deswegen würde er mir jetzt auch helfen. Wenn man Bekleidung macht von Ehepaaren und Ehepaare sind an dem Punkt in der Beziehung angelangt, in der Ehe angelangt, wo es ganz, ganz schwierig ist, dann hilft es oftmals zu erinnern, zu sagen, erinnert euch, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Warum habt ihr euch an den anderen verliebt? Was habt ihr gemeinsam Tolles erlebt? Und das kann dir die Kraft geben, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die du jetzt hast. Und ich glaube, ähnlich ist es bei Gott und uns auch, zu sagen, ich erinnere mich, wo du in der Vergangenheit bei mir warst. Mama, da war nirgends da. Doch, erinnere dich. Erinnere dich. Und das kann mir die Kraft für heute fürs Durchhalten geben. Das Wichtige ist, dass unsere Beziehung zu Gott mit der Zeit, dass die irgendwann anfängt, hoffentlich, und dass die wächst und dass die tiefer und tiefer und tiefer wird. Und das hilft, im Leid durchzuhalten. Die Beziehung, die wächst mit Gott. Und oftmals sind es die leidvollen Zeiten, das hast du auch ja so ähnlich gesagt, oder hast du, glaube ich, gesagt, sind die leidvollen Zeiten im Leben, die meinem Glauben Substanz und Wurzeln geben. Nicht die Momente, wo Gott mit mir lacht, das ist auch schön, aber die leidvollen Situationen, da kriegt mein Glaube Substanz und Stärke und da wird mein Glaube stark auch für die Herausforderung von morgen.
Manchmal hilft einem ja auch jemand sich zu erinnern, wenn man Dinge zum Beispiel erzählt und die Person sagt, ah, weißt du noch? Also, oder man führt Buch und liest nachher und denkt, okay, das ist wirklich meine Schrift. Wir haben noch zwei Fragen und zum Schluss noch einen Buchtipp. Eine Frage: Wie kann ich dem, der leidet, Gottes Liebe und Hoffnung auf Rettung nahebringen, wenn diese Person nicht gläubig ist und Gott kein Wunder tut?
Boah, Markus.
Also im Leid ist es erstmal ganz wichtig, den anderen nicht zuzuquatschen. Also ich denke, man muss das einfach erstmal aushalten auch. Und vielleicht beim Hiob, die Freunde, die haben mal 7 Tage, haben sie erstmal geschwiegen. Das war die beste Zeit. Ja. Also ich denke, einfach erstmal da sein. Also man kann in dem Moment, wenn das Leid präsent ist, gibt es keine Worte, die irgendwie helfen können. Ja, einfach da sein. Vielleicht auch mit den weinenden Weinen. Und es ist dann eher ein Prozess, der daraus sich entwickeln kann, meine ich.
Ich weiß nichts. Nichts Schlaueres. Also das ist ein guter, Satz, das ist eine gute Antwort. Ich glaube, das ist, wie du sagst, man darf nicht in die Falle tappen, Leute dann zuzuquatschen oder sonst irgendwas, sondern für sie da sein, sie begleiten. Und ist ja genau das, dass, wie sagt man, dass wir immer von Gott zeugen sollen und zur Not auch Worte gebrauchen. Also Gott zeigt sich durch unser Leben und in dem Moment ist, glaube ich, unser Verhalten, wie wir eine Person begleiten oder wie wir für eine Person da sind, spricht mehr als schlaue Worte. Und durch die Taten können Menschen dann Jesus in unserem Leben erkennen und dann braucht es Prozesse. Dann gibt es schon Situationen, wo Gott auch Weisheit geben kann, jetzt könntest du das und das über Gott sagen, weil es jetzt gerade passt, dran ist und weil es jetzt so ermutigt. Aber ja, wie du gesagt hast, da sein. Ich bin für dich da, ich begleite dich. Ich glaube, das Problem ist oftmals, dass Leute schnelle Antworten geben wollen und dann wieder weg sind. Aber sie sollten vielleicht nichts sagen, sondern da sein.
Was ja viel schwieriger ist, zu schweigen und das mit auszuhalten.
Für uns Männer vor allem, gell? Wir wollen immer gleich Lösungen und die Frau will nur erzählen, wie es ihr geht.
Ja, Frauen wollen dafür reden, auch das ist manchmal nicht so.
Das ist die Herausforderung.
Ja.
Die letzte Frage finde ich auch total interessant. Im Leid lernte Jesus Gehorsam. Gilt das auch für uns Menschen?
Hoffentlich.
Ja, also ich glaube wirklich, dass, also wir haben die Wahl. Auch da haben wir die freie Wahl zwischen bitter und besser. Und ja, ich glaube, wir haben die Chance im Leid auch Gehorsam, auch wenn es nicht nach unserem Willen geht. Oft denkt man ja, die ganze, ich bin der Mittelpunkt des Universums, alle denken an sich, nur ich denke an mich und so, alles dreht sich um mich. Und ja, es ist anders irgendwie. Und manche Dinge, da müssen wir uns fügen einfach auch. Und das ist einfach, was auch wirklich Mut gibt, ist einfach auch Gottes Wort, der, wenn Gott verspricht, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird und das geknickte Rohr nicht abbricht und dass er uns nicht mehr versucht, als wir es aushalten oder als er uns Kraft gibt, vielleicht auch zu tragen. Also das gibt mir Hoffnung, einfach ja, auch solche Durststrecken. Wenn so ein Schiff nichts mehr sieht, dann im Nebel, dann muss es auf Kurs bleiben und einfach also kein Zickzack anfangen zu fahren, sondern vielleicht Geschwindigkeit ein bisschen runter, aber einfach erstmal Kurs halten.
Manchmal ist es so, wenn man da vorne sitzt und beantwortet, dass manche wahrscheinlich denken, Mensch, du hast gut reden, weil du mein Leid nicht erlebst. Und das mag sein, das kann sicherlich sein, aber manchmal sieht man ja auch nicht, das ist immer die Frage, kann ich gut reden, weil ich das nicht erlebt habe oder weil ich es schon durch habe? Also es gibt ja auch in unserem Leben auch leidvolle Erfahrungen, du hast ja auch einiges hinter dir und du kannst heute so reden, weil du es ja auch bewunden hast, weil du ja auch durch bist. Und doch ist es schon so, dass natürlich auch man vieles nicht erlebt hat, was andere erlebten. Klar, auf jeden Fall. Und trotzdem möchte ich in so Situationen das Wort Gottes als Wahrheit nehmen und daran festhalten und sagen, ich fühle mich überhaupt nicht so, ich fühle mich volle Kanne zerbrochen, aber das Wort sagt, du knickst mich nicht ab. Also möchte ich jetzt die Vögel verscheuchen, um meinem Kopf die Sorgenvögel und ich will daran festhalten. Das sind oftmals Entscheidungen. Ich glaube übrigens beim Nachsinnen über diese Frage, dass diese Frage nicht, dass es gar nicht, dass es nicht stimmt, dass Jesus im Leid gehorsam gelernt hat, weil ich glaube, Jesus war immer gehorsam. So, Jesus war immer gehorsam Gott gegenüber von Anfang bis Ende. Da macht es ihm keiner was vor. Ich glaube, dass die Frage in der Hinsicht nicht stimmt, aber darum geht es ja letztlich nicht. Und doch war natürlich die Situation im Garten Gethsemane, wo Jesus betet und gesagt hat, ich würde es am liebsten nicht ans Kreuz gehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also wo Jesus wieder natürlich entschieden hat, gehorsam zu sein. Aber er lernte nicht erst im Leid des Gehorsams, er war immer gehorsam. Aber er hat im Leid nochmal erneut sich dafür gehorsam entschieden. Das auf jeden Fall, das sicherlich. Und es wäre für unser Leben, wäre das wünschenswert, im besten Falle, wenn in einer Leitsituation wir daraus was lernen könnten. Wenn wir im Leid lernen könnten, zu sagen, Gott, ich will dir trotzdem vertrauen, dass du es gut meinst und ich will mich an dir festkrallen und ich möchte gehorsam lernen. Das wäre das Beste, wenn eine Leitsituation zumindest dazu gut ist, dass ich was daraus lerne oder dass ich es gebrauche, dass daraus was entstehen kann. Ich habe das bei dem Thema Segen durch Zerbruch erzählt, von einer Frau, von einem jungen Ehepaar, die auch ihr Kind auch verloren haben. Und da hat dann die Frau gesagt, okay, das zerbricht mich total jetzt, aber ich kann mich entscheiden, ob ich aus diesem Zerbruch was entstehen lassen möchte. Und sie hat sich dann entschieden, einen Dienst anzufangen für Frauen oder für Ehepaare, die das gleiche Schicksal erlebt haben und hat sich dann um diese Ehepaare gekümmert. Und so wie diese Frau Verständnis hatte und mit Menschen, die das Ähnliches erlebt haben, sprechen konnte, konnte es kein ausgebildeter Pastor oder sonstiges Seelsorger, was weiß ich, was tun. Und Gott hat daraus, aus diesem Zerbruch, einen riesengroßen Segen entstehen lassen. Hat Gott das Kind sterben lassen, damit da dieses Nein, auf gar keinen Fall. Und ist es gut, dass es gestorben ist, dass dieser Segen daraus geflossen ist? Nein, auf keinen Fall. Aber ich kann mich im Leid entscheiden, was mache ich mit meinem Leid? Und kann sagen, Gott, hilf mir, dass sich aus diesem Zerbruch etwas entwickelt. Oder dass sich daraus Hoffnung entwickelt. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, aber ich weiß nicht, ob ihr es verstehen könnt. Ich hoffe, ihr dürft auch gerne auf uns zukommen und nachher noch mit uns einfach Gebet in Anspruch nehmen oder auch mit uns reden und so. Ich will da niemand irgendwie auf die Füße drehen. Es ist sehr, sehr schwierig.
Vielleicht ist auch nur die Frage, was man unter Gehorsam versteht. Also wenn man unter Gehorsam versteht, dass Gott es nutzt, um mich jetzt zu brechen oder so, so ist Gott nicht. Also Gehorsam ist eigentlich was ganz Gutes und Schönes, aber es muss freiwillig sein. Also Gott benutzt kein Leid, um jemanden gefügig zu machen.
Ja. Amen. Ja, das ist richtig.
Ich danke euch, dass ihr euch diesen Fragen auch gestellt habt und euch zur Verfügung gestellt habt. Es gibt nach dem Gottesdienst auch die Möglichkeit, noch mit Fragen auf die beiden zuzukommen, auch für Gebet, das auf jeden Fall in Anspruch zu nehmen. Genau, noch die versprochene Buchempfehlung. Da schreibt jemand von Timothy Keller, Gott im Leid begegnen vom Brunnen Verlag. Dieses Buch war und ist mir eine echte Hilfe im Leid. Also Dankeschön dafür.
Habe ich auch noch nicht gelesen.
Du hast auch noch einen Buchtipp, oder?
Sag du,
C.S. Lewis. Also ich habe von dem C.S. Lewis auch über das Leid, also das Buch hat mich auch ganz sehr berührt. Also auch noch ein weiterer Buchtipp.
C.S. Lewis ist super, ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auch nicht mehr geschafft zu lesen vorher, aber... Ach so, nee, das ist kein schönes Buch, zum Beispiel Wilhelm Busch oder so, da gibt es ja auch einige Predigten und so, was auch sehr ermutigend ist, wo er auch über Leid spricht und so, genau, aber... Timothy Keller habe ich noch nicht gelesen, sollte man unbedingt machen, habe ich schon mal gehört. Aber C.S. Lewis soll ich mal wieder lesen. Ja.
Das ist jetzt nicht abgesprochen, Daniel, aber würdest du zum Abschluss noch beten nach diesem Thema?
Ja, gemeinsam. Ja. Jesus, das Thema ist so komplex und ich hoffe, wir sind irgendwie in deinem Sinne dem Ganzen begegnen. Man hätte an so vielen Stellen anders abbiegen können, anders antworten können, anders auf Dinge eingehen, weil das Thema ist so groß. Und Jesus, aber ich habe Mut darin, dass du sagst, du kennst uns. Jesus, du kennst uns. Und da, wo wir vielleicht auch unsensibel waren im Hinblick auf manche leidvollen Situationen, da wo wir unsensibel waren manchen Menschen gegenüber. Da bitte ich dich vor allem anderen, Jesus, dass du diesen Menschen begegnest. Du siehst das Leid der Menschen, du siehst, wo sie drinstecken. Und ich bitte dich, Jesus, begegne du, schenke du eine wunderbare Begegnung im Leid, dass du da bist. Danke, dass du versprichst, dass du uns im Leid nicht alleine lässt. Und Jesus, und besonders da, wo Menschen das aber nicht so spüren, dass du da bist und das nicht empfinden, besonders da, Jesus, bitte ich dich, dass du dich zeigst, dass du dich offenbarst und dass heute Morgen vor allem anderen Menschen getröstet werden in ihrem Leid, dass sie neue Hoffnung bekommen, dass sie neuen Mut bekommen, dass sie eine neue Perspektive bekommen und dass eine Sinnesveränderung stattfindet. Danke, Jesus.
Jesus, und du bist Gott gewesen und hast deine Gottheit abgelegt, bist Mensch geworden und du hast alles erlebt, wahrscheinlich in einem viel größeren Extrem, als jeder Einzelne von uns das erleben wird. Du hast Verrat, Schmerz, Geißelung, Leid, du hast alles erlebt und du verstehst jeden Einzelnen, auch wenn wir nur aus unserer Sicht irgendwie erzählen und reden können. Du bist größer als alles Leid auf der Welt und als alles Leid, das ein Einzelner erlebt. Und ich bete, dass wenn ein Mensch in seiner Leitsituation nach dir fragt und sagt, gibt es dich, dass du dich wirklich zeigst. Du hast gesagt, wenn ihr anklopft, dann werde ich auftun. Und ich bete wirklich, dass du Menschen, die hoffnungslos bist, dass du ihnen begegnest und dass du der Gott bist, der Leben schenkt. Amen. Amen.
Also mit euch möchte ich auch allen anderen Beteiligten an diesem Gottesdienst danken für jede Mitarbeit, jede Mithilfe. Danke euch für euer Sitzfleisch, die ihr noch da seid.
Bitte, und wir hätten noch eine Stunde, glaube ich, machen können. Ja. Danke aber für eure Geduld. Und wer jetzt noch immer noch Gesprächsbedarf hat, du hast gesagt, oder Gebet einfach möchte, kommt auf uns zu.
Oder das Lobpreisteam hat noch ein Segenslied vorbereitet und auch wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, finde ich es irgendwie total wichtig, den Segen mitzunehmen und genau, ich meine, das Angebot steht, wie gesagt, mit dem Braten, den Raum auch zu verlassen. Ansonsten möchte ich euch einladen, das einfach anzunehmen und euch diesen Segen zusingen zu lassen, das mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, da liegt einfach ein ganz großer Wert da drin und ansonsten wünsche ich euch einen schönen und gesegneten Sonntag. Macht's gut.